Holding Two, der Zweitliga-Podcast mit Pavo Gundlach und Justus Mühlhausen.
Hallo liebe Leute, willkommen zur zweiten Folge von Holding Two, dem Zweitliga-Podcast. Ich bin Pavo und an meiner Seite habe ich wieder Justus.
Hallo auch von meiner Seite. Der Fahrplan für heute, relativ simpel. Haben uns wieder drei Spiele rausgesucht, die wir etwas detaillierter besprechen wollen. Zum einen Schalke Rostock, dann noch Kiel Düsseldorf und das Abstiegsduell zwischen Braunschweig und Wiesbaden. Und im Nachhinein wollen wir nochmal im Schnelldurchlauf auf die verbleibenden sechs Spiele eingehen und danach nochmal über die Gesamtsituation in der Liga, übers Auf- und Abstiegsrennen sprechen. Und ja, das ist der Fahrplan für heute.
Starten wir direkt rein mit Schalke gegen Rostock, denn du warst wieder im Stadion. Nicht mit mir, wie vor zwei Wochen, sondern mit unserem dritten Kollegen hier im Bunde, unserem Producer, Erik Baumgartner. Deswegen bitten wir den jetzt auch mal vors Mikro. Hallo Erik.
Moin, hallo. Ich grüße euch.
Und ja, ich war nicht da, deswegen kann ich euch so ein bisschen vielleicht ein paar Fragen stellen und eure Eindrücke könnt ihr mir dann schildern. Gerade für dich, Erik, das erste Mal für dich auf Schalke. Was war dein erster Eindruck da vor Ort?
Ja, war krass. Also ich muss dazu sagen, ich war in meinem Leben nicht so oft im Stadion, in größeren Fußballstadien. Zweimal früher in Hannover, kann ich mich aber nicht mehr richtig dran erinnern. Und jetzt letzte Saison einmal in Wolfsburg. Und ich denke, das ist weithin bekannt, dass das nicht das lauteste Stadion des deutschen Fußballs ist. Und das habe ich gestern auf jeden Fall eindrücklich gelernt. Also die ersten Minuten, ich war total abgelenkt vom Fußballspiel. Also in dem Sinne, dass ich nicht das Fußballspiel geguckt habe, sondern von der Lautstärke einfach eingenommen war und die Nordkurve ist es, ne? Nordkurve, ist die Nordkurve beobachtet, ja, habe mit ihrer Choreo und ihren Gesängen. Also war sehr eindrucksvoll.
Du sprichst es schon an, gestern war ein besonderes Spiel, nicht nur das letzte Heimspiel, sondern ein Spiel mit großer Vorbereitung, ein paar Spieler wurden verabschiedet, aber ich denke, Justus, da kannst du uns mehr zu erzählen.
Ja, sicherlich. Ich glaube, auf die Verabschiedung gehen wir später nochmal in Ruhe ein, aber was Erik gerade schon angeschnitten hat, das letzte Heimspiel ist immer ein Stück weit was Besonderes. Also es gab es letztes Jahr schon auf Schalke, dass der Fahrplan fürs letzte Heimspiel war, alle im Unterrang ziehen weiß an, alle im Oberrang blau, und dass sich so schon ein schönes Bild im Stadion ergibt. Dann zusätzlich gab es eben noch, wie du gesagt hast, gab es die Choreo der Ultras. Und bezüglich der Klamottenwahl in Ober- und Unterrang haben wir uns eventuell etwas verkalkuliert, weil die letzten Male, als ich da war, unter anderem ja auch mit dir, Pavo, dachte ich immer oder saß ich immer im Unterrang, und ich war der ganz, ganz festen Überzeugung, dass das auch diesmal wieder der Fall sein würde. Und dann, ja, begaben wir uns in unseren schönen weißen Outfits Richtung unserer Plätze. Und
man muss sagen, Justus hat wirklich viele Schalke-Trikots, aber nur ein weißes.
Ja.
Und Justus kam dann im weißen T-Shirt.
Genau, ich habe extra verzichtet und nur ein weißes T-Shirt angezogen. Und dann, ja, gingen wir in Richtung unserer Plätze und wir gingen immer höher und höher. Und ich dachte, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann, ja, mussten wir uns tatsächlich kurzerhand überlegen, was wir dann machen. Ich hätte, ja, viele super blaue Trikots gehabt, die super gepasst hätten gestern. Aber dann mussten wir etwas improvisieren, haben uns nochmal einen nahen Fanshop gesucht und Pulli und T-Shirt ergattern können. Und ja, sind dementsprechend doch dem Dresscode noch einigermaßen gerecht geworden.
Na, dann war ja gut, dass ihr so früh im Stadion wart. Dann konntet ihr nochmal einen schnellen Hopper Richtung Fanshop machen. Witzige Story am Rande auf jeden Fall. Und dann ging das Spiel auch schon los, ne?
Fußball gespielt wurde gestern auch. Und ja, ich habe es gerade angesprochen, Gesamtbild auf Schalke mal wieder top. Ja, aber die Schalker konnten dem, wie in der Saison so häufig, nicht ganz auf den Platz gerecht werden. Und Rostock, muss man sagen, startete wirklich gut in die Partie. Bereits nach 7 Minuten wirklich die erste Top-Chance für Kai Pröger. Ich meine, es war Ingelsson, der zuvor den Ball reingespielt hatte von der linken Seite aus. Cissé etwas unglücklich, spielte auch das erste Mal seit langer Zeit jetzt wieder von Anfang an. Und ja, alles in allem, für Rostock ging es natürlich, oder geht es ja nach wie vor, um eine ganze Menge. Und dementsprechend, ja, startet Rostock definitiv besser in die Partie.
Ja, also man hat wirklich gemerkt, für Rostock geht es um alles. Aber, auch dass Schalke letzte Woche eben fest nicht abgestiegen ist, hat man, denke ich, ein bisschen gemerkt, der Druck war weg. Das hat man insofern gemerkt, dass vielleicht nicht, dass vielleicht 1-2% weniger auf dem Rasen waren. Aber auch insofern, dass da der ein oder andere Schmankerl spielerisch ausgepackt wurde, da hat man den fehlenden Druck auch gemerkt. Das war auch ganz nett.
Aber die Partie war auch sicherlich ein Stück weit vorbelastet aus den oder durch die Ereignisse aus dem Hinspiel. Ich meine, ich denke, die meisten dürften sich noch erinnern, über eine halbe Stunde Spielunterbrechung, Glasscheiben wurden eingetreten, es wurden 1-2 Raketen gezündet und dementsprechend, ja, war die Stimmung auf den Rängen auch gut angeheizt und das spiegelte sich auch auf dem Platz wieder. Ich glaube, wir hatten 2 Rudelbildungen in Halbzeit 1 und alles in allem eine sehr hitzige Atmosphäre, intensiv geführte Zweikämpfe. Und das konnte man sich schon vom Unterhaltungsfaktor her ganz gut angucken.
Das 1-0 fiel dann auf Schalker Seite. Die Schalker gehen 1-0 in Führung und es ist mal wieder der wohl in dieser Saison beste Schalker, Kenan Karaman. Nach einer Ecke trifft er zum 1-0. Erik, wie hast du das Tor gesehen?
Ja, gut getretene Ecke und die landet auf dem Kopf von Karaman, der den reinwuchtet. Und zu Schalkes Glück muss so eine Ecke auch nicht viel mit dem Spielverlauf zu tun haben, denn Rostock war in der ersten Halbzeit, würde ich sagen, die bessere Mannschaft, hat technisch einiges abgerufen und hat präzise die Bälle vorne durchgesteckt und da war da eigentlich die überlegene Mannschaft.
Du hast es angesprochen, super Ecke von Thomas Ovejan. Ist ja noch nicht ganz klar, wie es mit ihm im Sommer weitergeht. Schon allein aufgrund seiner Standards, muss ich sagen, wäre ich ein sehr, sehr großer Fan davon, ihn auf Schalke zu halten. Und genau, nach Karamans Kopfball konnte Neidhardt auf der Linie nicht mehr klären. Aber Rostock ließ sich nicht lange beirren und stellte bereits knapp 10 Minuten später schon wieder auf Remis.
Genau, das tun sie mit einem Ball von Pröger auf Singh auf Außen. Ovejan ist ein Ticken zu weit weg und Singh legt ihn sich vorbei, will in die lange Ecke schießen. Torwart Müller ist schon in die lange Ecke unterwegs, aber Schallenberg fälscht ihn ab und so sieht es halt nach einem richtig blöden Tor aus. 1-1 und das gibt der Spielverlauf auch Eier.
Du hast es gesagt, sicherlich ein bisschen unglücklich, wie das Tor im Endeffekt zustande kommt. Im Voraus, finde ich, ist das Zweikampfverhalten von Kaminski gegen Pröger im Zentrum noch ein bisschen ist zu wenig. Aber ja, dann, wie du auch gesagt hast, ist das 1-1, denke ich, völlig in Ordnung.
Aber dabei sollte es nicht bleiben. Wir waren schon fast auf dem Weg zur veganen Currywurst. Justus meinte, lass mal vorher rausgehen, dann müssen wir nicht anstehen. Zum Glück sind wir noch geblieben, denn es ist noch was passiert.
Ja, nach Freistoß von Paul Seguin, der erstmal in der Mauer landete, klärt Vasiliades den Ball direkt zurück vor Seguins Füße. Der löffelt den Ball nochmal rein. Im Zentrum wild Herodde zum Kopfball, irritiert somit Kolke im Tor von Hansa Rostock ein Stück weit. Der dann, ja, etwas unglücklich aussieht, am Ball vorbeisegelt. Die Flanke von Seguin rutscht einfach durch. Und so steht's mit dem Pausenpfiff 2-1 für Schalke. Und niemand weiß so richtig, wie. Es war, ja, wie wir jetzt oftmals gesagt hatten, eine gute erste Halbzeit von Rostock. Und trotzdem gehen sie mit dem Rückstand in die Pause.
Dann war Halbzeit und ihr habt euch also eine vegane Currywurst reingehauen. Findest du, Erik, die denn genauso gut wie Justus? Als ich da war, hat er sie sich auch geholt und meint, er holt sie sich sehr oft. Die sei sehr, sehr gut. Fandst du die auch so gut?
Also ich finde es erstmal geil, dass es vegane Currywurst auf Schalke gibt. Das möchte ich erstmal sagen. Wir haben sie leider in der Halbzeit nicht bekommen, weil wir dann eben doch anstehen mussten.
Oh.
Aber lieber das Tor als die vegane Currywurst in der Halbzeit. Genau, Justus ist da sehr bei mir. Und aber wir haben sie nach dem Spiel dann noch bekommen. Da war eine nette junge Dame, die noch was auf Lager hatte. Und Pommes kann man drüber reden, aber die Currywurst war schon ganz geil. Also ich kann Justus verstehen.
Okay, okay, sehr gut. Sehr gut, dann hattet ihr eine gute Halbzeit. Und dann ging es schon weiter mit der zweiten Halbzeit. Wer von euch will da beginnen?
Ja, ich mache weiter. Zweite Halbzeit. Rostock kann nicht ganz an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen. Nach vorne geht nicht mehr so viel und Schalke ist sichtbar am Drücker. Und das verstärkt sich nochmal in der 70. Minute, weil Rostock sich selbst schwächt.
Denn dann gab es für Singh die rote Karte nach Einsatz des Videobeweises. Und das war meiner Meinung nach dann auch der endgültige Killer im Spiel Rostocks. Sie haben vorher schon nicht mehr so viel zustande gebracht und dann war wirklich, ging wirklich gar nichts mehr und es ergaben sich auch nochmal wirklich gute Torchancen für Schalke. Was die rote Karte angeht, hat man es aus Stadionperspektive gar nicht so unbedingt wahrgenommen, würde ich sagen. Es sah nach einem normalen Zweikampf im Mittelfeld aus, nachdem Ouedraogo ein paar Sekunden länger liegen blieb. Und Ja, dann schaltete sich der Videobeweis ein und Tobias Reichel machte sich auf den Weg nach draußen. Und wenn man sich die Bilder so im Nachhinein anguckt, muss man sagen, es ist super unglücklich, aber er steigt ihm halt so dermaßen auf die Achillesferse, dass man, ich denke, schon sagen kann, dass es eine vertretbare rote Karte ist. Und ja, von da an Rostock nur noch mit 10 Mann weiterspielen durfte.
Ja, ich fand's krass, dass der Videobeweis da eingegriffen hat, weil Gelb hatte Singh schon bekommen. Und ja, es ist dann auch für eine rote Karte schon, finde ich, eine harte Entscheidung, weil es war keine Absicht, er steckt ihm halt immer auf den Fuß. Aber gut, Kammer ist trotzdem vertretbar.
Und danach gab es noch wirklich einige gute Möglichkeiten für Schalke, den Deckel endgültig drauf zu machen. Ich erinnere mich an eine Chance in der 79. Minute von Ouedraogo, wo Kolke wirklich überragend reagiert. Eine Minute später ein Lattenkracher Schallenbergs und schon wieder nur eine Minute später eine 1-gegen-1-Situation zwischen Terodde und Kolke, der es leider verpasste, sein letztes Heimspiel in der Arena auf Schalke mit einem eigenen Tor zu krönen. Dennoch bleibt es am Ende beim 2:1 und Schalke kann die 3 Punkte eintüten.
Ja, alles in allem kann man sagen, es ist einigermaßen, kann sagen, es ist überraschend, dass Schalke da trotzdem gegen ein so abstiegsgefährdetes Team aus Rostock trotzdem den Sieg einfährt, obwohl es für sie um sportlich nichts mehr geht und jetzt gerade letzte Woche der Druck abgefallen ist. Aber es ist eben auch das letzte Heimspiel und für einige Schalker, die einiges geleistet haben, ihr letztes Spiel.
Genau, bis nach dem Spiel wurden, ich habe es gerade angesprochen, Simon Terodde, Danny Latzer und Gerald Asamoah allesamt verabschiedet. Und ich glaube, alleine aus Respekt vor den Persönlichkeiten oder der Bedeutung, die diese Personen auch für den Club haben, wollte die Mannschaft auf jeden Fall nochmal die 3 Punkte zu Hause behalten. Und ja, alles in allem wirkt es jetzt doch so ein bisschen wie ein halbwegs versöhnliches Saisonende, nachdem man sich ja echt lange auch in der Rückrunde noch mit existenziellen Fragen rumschlagen musste. Was passiert, wenn man absteigt? Was muss alles verändert werden? Was könnte alles passieren? Ja, steht man jetzt auf Platz 10 und alles in allem war es einfach ein relativ versöhnlicher Abschluss der Saison zwischen Fans und Mannschaft, würde ich sagen.
Festhalten kann man hier, du hast es gerade schon erwähnt, Schalke springt mit den 3 Punkten auf Rang 10, nachdem sie jetzt unter der Woche ja quasi den Nichtabstieg perfekt gemacht haben durch den Sieg in Osnabrück. Klettern sie jetzt tatsächlich nochmal ein paar Plätze nach oben und sammeln fleißig Punkte. Jetzt auf Platz 10. Für Rostock ist es sehr bitter. Man bleibt weiterhin 17. Die Auswirkungen auf die Tabelle werden wir am Ende nochmal besprechen. Aber erstmal so viel, Rostock bleibt 17. und steckt weiterhin in sehr, sehr großer Abstiegsgefahr.
Ich würde sagen, vielen Dank an unseren Producer, der uns heute hier mit seiner Expertise für das Spiel zwischen Schalke und Rostock definitiv bereichern konnte. Und dann würde ich sagen, kehren wir zurück in die alte Konstellation und schauen uns als nächstes das Aufstiegsduell zwischen Kiel und Düsseldorf an.
Die Zeichen vor diesem Topspiel am Samstagabend waren relativ eindeutig. Kiel reichte 1 Punkt, um das erste Mal in seiner Geschichte in die Bundesliga aufzusteigen. Düsseldorf hätte mit einem Sieg seinerseits Kiel nochmal ordentlich Druck machen können und ihnen die Aufstiegsparty vermiesen können.
Aber das wollte Kiel natürlich im eigenen Stadion auf gar keinen Fall zulassen. Und bereits nach 2 Minuten stellte Pichler auf 1-0. Zuvor gute Flanke von der linken Seite von Tom Rothe. Im Zentrum, ja, bisschen Abstimmungsschwierigkeiten bei den Düsseldorfern. Joa und De Weis sind sich nicht ganz einig, wer für Pichler zuständig sein sollte, beziehungsweise Joa ist auch noch an seinen Mann hinter ihm gebunden. Und ja, De Weis ist ab dem Zeitpunkt, wo Tom Rothe den Ball bekommt, sehr auf Rothe und den Ball fokussiert und guckt sich nicht mehr richtig im Rücken um. Und es gibt eine Einstellung, da sieht man ganz gut, er macht nochmal so einen leichten Schulterblick, aber sieht in dem Moment auch Pichler überhaupt nicht und dementsprechend kann der in der 2. Minute völlig unbedrängt zum 1-0 einköpfen.
Der Lauf von Tom Rothe vom Tor hat mir tatsächlich ein bisschen André Schürrle-Vibes von 2014 WM-Finale gegeben, wie er sich da über links sehr frei durchsetzt, noch rein aussteigen lässt und mit links in die Mitte flankt. Aber das nur am Rande, denn kurz danach gab es eine sehr strittige Szene.
Genau, anders als Argentinien weiß Düsseldorf sich nämlich sehr wohl nochmal zu wehren im Anschluss. Ist natürlich auch ein ganz anderer Zeitpunkt des Spiels gewesen. Aber genau, 2 Minuten später kommt es zu einer, ja, ich würde sagen, heiß diskutierten Szene im Strafraum der Kieler. Nach ja, Duell zwischen Klaus und Weiner, landet der Ball bei Vermey und der köpft aus kürzester Distanz Richtung Tor. Eras, Verteidiger Kiels, mit der Hand eindeutig am Ball, verhindert so, dass er zum 1-1 einschlägt. Schiedsrichter Jablonski entscheidet erstmal nicht auf Elfmeter und geht danach raus in die Review Area und bleibt bei seiner Entscheidung.
Und du, das habe ich im Vorgespräch schon rausgehört, bist da ganz der Meinung des Schiedsrichters und d'accord damit, dass man hier nicht auf Elfmeter entscheidet. Ich muss sagen, ich bin da tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Nicht, weil ich so toll finde, dass es so viele Handelfmeter gibt, aber einfach, weil in den letzten Wochen und Monaten einfach diese Art Handspiel eigentlich immer gepfiffen wird und gerade auch in den großen Partien der Champions League immer dieser Handkontakt, der nun mal da ist, einfach immer gepfiffen wird und auf Elfmeter entschieden wird. Ich sehe, dass es aus kurzer Distanz ist, dass der Arm angelegt ist, aber trotzdem, die Hand ist am Ball und der verhindert damit, er steht ja vorm leeren Tor, im Prinzip das Tor. Und wie gesagt, es wird sehr häufig mittlerweile gepfiffen und ich finde, wenn man das in den Großspielen so pfeift, dann muss man es auch hier in der zweiten Liga pfeifen.
Ja, ich kann den Ansatz total verstehen. Und ich gehe auch mit, dass es schon viel, viel billigere Elfmeter momentan für Handspiele gibt. Und das ist ja aber auch alles in allem eine Entwicklung, mit der wir nicht zufrieden sind, wo wir immer wieder ja auch sagen, dass wir uns es anders wünschen würden. Und es ist schwer zu sagen, weil du kannst ja eigentlich nicht sagen, ja, und dann muss er ihm Rot geben und alles, was halt dazugehört. Das kann ja eigentlich kein Argument sein, aber ich finde trotzdem irgendwie die Szene, weil wenn er den Elfmeter gibt, dann muss er ihm die rote Karte geben. Und in der vierten Minute dann Elfmeter Düsseldorf plus rote Karte für Eras. Es gibt die Szene meiner Meinung nach schon irgendwo her. Da muss man dann auch wahrscheinlich im Endeffekt hart sein. Aber ich finde, es ist, er geht jetzt auch nicht bewusst mit dem Arm zum Ball, um alles zu tun, um zu verhindern, dass der Ball im Tor einschlägt.
Wie gesagt, da gebe ich dir komplett recht. Ich glaube auch, dass es im Sinne des Fußballs eigentlich so sein sollte, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wird oder dieses Handspiel eben nicht bestraft wird. Aber irgendwie bei mir fehlt dann die eindeutige Linie, weil ich habe so viele Elfmeter im Kopf, wo genau dieser Handkontakt einfach als Foulspiel gewertet wurde oder als Handspiel gewertet wurde und auf Elfmeter entschieden wurde. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen einfach komisch und habe mich gewundert, dass es hier dann halt eben keinen Elfmeter gab.
Ich glaube, so viel kann ich schon mal vorweggreifen. Für mich ist es in Kombination mit dem zweiten Elfmeter okay, dass es einen gibt und einen nicht. Und ich denke, damit können wir die Diskussion um den Handelfmeter zumachen.
Kiel bleibt also in Führung und hat dann in der 35. Minute die wirklich große Chance auf 2-0 zu stellen. Alexander Bernhardsson ist es, der in der Mitte ja sehr frei vorm Tor auftaucht, der Düsseldorfer, und dann sich entscheidet, den Ball selbst aufs Tor zu schießen, ihn aber nicht reinmacht, sondern links am Kast vorbeischießt. Rechts war der Kieler Lasse Rosenboom mitgelaufen und aus meiner Sicht muss er den hier rüberlegen. Also er steht 1-1 vom Torwart, klar, er ist Stürmer, er will den Ball reinmachen, aber so, du kannst auch weiterlaufen und dann einfach, wenn der Torwart rauskommt, ihn rechts rüberlegen und er schiebt ins leere Tor ein. Für mich muss er den rüberlegen. Aber ich glaube, da bist du auch tatsächlich meiner Meinung, oder?
Ich gehe mit. Im Endeffekt ist ja immer so, wer trifft, hat recht. Und wenn du als Stürmer nicht querlegst, siehst du meistens blöd aus. Und ja, dementsprechend ging es nur mit 1-0 für die Kieler in die Pause. Und im zweiten Spielabschnitt kommt Düsseldorf dann etwas verbessert aus der Halbzeit. Trotzdem alles in allem eine sehr ausgeglichene Partie, würde ich sagen. Abschlüsse auf beiden Seiten. Aber im Laufe der zweiten Halbzeit entwickelt sich dann alleine durch den Spielstand bedingt doch immer mehr das zu erwartende Bild und agiert mit zunehmender Spieldauer immer defensiver. Und so kommt es dann auch in der 69. Spielminute zum Zweikampf zwischen Niemetz und Holtby. Und erneut entscheidet Sven Jablonski nicht auf Strafstoß, wird aber auch wie in Halbzeit 1 wieder rausgerufen. Und diesmal entscheidet er sich nach Ansicht der Bilder allerdings für den Strafstoß für Düsseldorf. Deiner Meinung nach eine korrekte Entscheidung?
Ich würde schon sagen, ähnlich wie beim ersten Elfmeter ist es hier wieder für mich ein Elfmeter, der einfach in den letzten Jahren mit dem Videobeweis sehr häufig gegeben wird, weil der Kontakt eben da ist. Man sieht, dass er das Bein hinten berührt und somit Niemetz eben ins Stolpern gebracht wird und nicht weiterlaufen kann. Und ja, wie man früher vielleicht sagte, ein klassischer Gehfehler. So. Deswegen für mich, es ist nicht so viel, aber es ist eben der Kontakt und er bringt ihn damit zu Fall. Und auch der ist für mich einfach dadurch, dass er jetzt immer wieder so gegeben wird, muss man sagen, muss man ihn dann auch hier geben.
Grundsätzlich ja. Ich persönlich finde, natürlich im viel geringeren Ausmaß, aber es erinnert mich ein bisschen an die Szene aus dem Champions League Viertelfinale, meine ich, vor ein paar Wochen zwischen Manuel Neuer und, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube Martinelli, der kurz vor Schluss da sehr, sehr stark einfädelt. Hier sind wir weit weg davon, von einem so klaren Einfädeln zu sprechen. Ich finde aber doch, dass Niemitz einfach den Fuß ein Stück weit oder bewusst schon draußen stehen lässt, um den Kontakt von Holtby zu kriegen. Aber ich glaube, ich habe es vorhin ja auch schon mal anklingen lassen. In Kombination mit der Handspielsituation rund um Eras, denke ich, ist es okay, wenn man sagt, es kommt am Ende ein Elfmeter für Düsseldorf bei heraus.
Und den lässt Christos Zollis sich dann auch nicht nehmen, verwandelt sehr sicher unten links zusammen 19. Saisontor bereits und stellt damit auf 1:1. Generell kann man hier in der zweiten Halbzeit sagen, das Spiel ist extrem spannend und irgendwo auch sehr ausgeglichen. Kiel macht natürlich, wie du sagst, ein bisschen weniger. Düsseldorf muss was tun, um noch die Restchance auf den direkten Aufstieg zu wahren und macht dann auch nach dem 1:1 weiter. Geht noch voll aufs 2:1. Wieder Zollis, der nochmal eine gute Chance hat. Gut pariert dann an der Stelle, ein paar Minuten vor Schluss. Aber ansonsten verteidigt das Kiel dann doch recht solide weg und darf sich am Ende freuen.
Dann sind die Massen nicht mehr zu halten und es kommt natürlich zum erwarteten Platzsturm in Kiel. Der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein, somit natürlich auch das erste Mal Bundesliga für Holstein Kiel. Und alleine nach dieser Saison muss man ja schon sagen, wirklich hochverdient. Eine grundsolide Leistung, immer vorne mit dabei gewesen. Und nachdem man ja auch schon echt die eine oder andere Enttäuschung im Aufstiegsrennen wegstecken musste in den letzten Jahren, zum Beispiel in Relegationsspielen gegen Köln und Wolfsburg, denke ich, lässt sich nur sagen, Gratulation an Kiel, verdienter Aufstieg und nächstes Jahr Bundesliga.
Ja, ich freue mich. Kiel ist einfach eine sehr sympathische Mannschaft. Auch fußballerisch haben die extrem viel drauf. Und wie du sagst, der erste schleswig-holsteinische Bundesligist. Ich glaube, da kann man sich auf was freuen. Und wie du auch gesagt hast, es ist auf jeden Fall verdient nach dieser Rückrunde, wo ja wirklich ein Sieg nach dem anderen folgte und sie auch einfach sehr spielerisch offensiv stark überzeugt haben. Absolut verdient. Und für mich noch Highlight einfach natürlich Platzsturm, aber dann auch irgendwie diese Szenerie. Die Kieler Spieler stehen, glaube ich, auf ihrer eigenen Ersatzbank quasi oben drauf und die Massen an Fans stehen so davor und es hatte so ein bisschen was von einem Konzert irgendwie, die oben die Leute auf der Bühne, was dann quasi die Ersatzbank war, davor die jubelnden Zuschauer, Fans von Kiel. Es wirkte sehr harmonisch und natürlich war die Freude einfach bei allen riesengroß und wie gesagt, ich glaube, wir können uns auf was freuen nächstes Jahr in der Bundesliga.
Auf der anderen Seite hilft das 1:1 Düsseldorf nicht unbedingt weiter und vor allem nach dem Sieg St. Paulis heute steht fest, es geht in die Relegation. Gegen wen ist noch unklar, aber ich denke, da gilt es einfach am letzten Spieltag sich nochmal gut darauf vorzubereiten, nochmal ein Stück weit Selbstvertrauen zu tanken und dann in den Relegationsspielen alles rauszuhauen.
Machen wir weiter mit unserem dritten Spiel und springen damit quasi ans andere Ende der Tabelle in Richtung Abstiegskampf. Dort traf am Sonntagmittag die Eintracht aus Braunschweig auf den SVW in Wiesbaden und siegte am Ende mit 1:0.
Und auch in diesem Spiel waren die Vorzeichen relativ eindeutig. Der Eintracht aus Braunschweig sollte einen Sieg zum Klassenerhalt reichen und Wiesbaden muss aufgrund der Gesamtsituation sowieso jeden Punkt eintüten, den sie kriegen können. Im Endeffekt gewinnt Braunschweig das Kellerduell mit 1:0 und die Braunschweiger Fans mit einer wirklich netten Choreo zwingt sie in die Knie und es entwickelte sich eine Anfangsphase, in der es auf beiden Seiten relativ gut zur Sache ging.
Ja, rasante Anfangsphase kann man so betiteln. Chancen auf beiden Seiten. 13. Minute machte Wien Wiesbaden den Anfang. Topstürmer Britannien ist es, der nach Reingabe von links nur den Außenpfosten trifft. Direkt im Gegenzug, eine Minute später, ist es der Braunschweiger Gomez, der einen Kopfball aufs Tor bringt, jedoch Stritzel im Tor der Wiesbadener sehr gut pariert. Wiederum nur eine Minute später ist es wieder Braunschweig, wieder Kopfball. Nach Eckball ist es Kapitän Bicakcic, der knapp links am Tor vorbeiköpft. Und nochmal wiederum eine Minute nur später ist es nochmal Braunschweig Lukoki, der auch einen Kopfball aufs Tor bringt, jedoch Stritzel wiederum stark pariert. Und dann ist es in der 18. Minute nochmal die Wiesbadener, die über rechts aufs Tor der Braunschweiger kommen und Goppel ist es, der aus Spitzenwinkel abschließt. Jedoch pariert auch hier der Keeper, in dem Fall Ron Torben Hoffmann, der Braunschweiger Keeper, glänzend. Und dann findet diese Anfangsphase tatsächlich doch noch einen Treffer in der 22. Minute.
Ist es Helgason, der den lang ersehnten Führungstreffer für die Braunschweiger tatsächlich dann besorgt. Nach Ecke Philipp landet der zweite Ball wieder bei ihm. Er bringt ihn erneut scharf vors Tor und ja, Helgason bleibt wach und den zweiten Ball kann er so erobern und stochert ihn durch die Beine des Keepers.
Für mich, ich habe mir da notiert, ziemliches Duseltor irgendwie. Ecke ist eigentlich schon geklärt. Auch die zweite Reingabe ist nicht besonders gut. Beziehungsweise hätte man auch klären können. Passiert aber nicht. Dann kommt eben Helgason an den Ball und tunnelt dann auch noch den Torwart. Aber letztendlich geht die Führung auf jeden Fall in Ordnung. Ich hatte ja eben die Chancen auf beiden Seiten angesprochen, aber Braunschweig hatte ja hier schon überhand mehrere Chancen schon vergeben. Und da ging das 1-0 dann auf jeden Fall in Ordnung.
Dementsprechend natürlich völlige Ekstase im Stadion. Super, super wichtiges Tor für die Braunschweiger. Und im Anschluss beruhigt sich alles ein Stück weit, wenn man es zumindest mit der sehr, sehr heißen Anfangsphase vergleicht. Und kurz vor dem Pausenpfiff hat Parteien nochmal die Möglichkeit, auf 1-1 zu stellen für Wien Wiesbaden. Ein Stück weit aus dem Nichts. Nach dem langen Ball hält Kurucay den Fuß rein. Dadurch kommt Keeper Hoffmann nicht an den Ball und Pretalen bleibt in der Szene und schließt dann aus Spitzenwinkel ab, schafft es aber nicht, den Ball aufs Tor zu bringen und somit bleibt es beim verdienten 1-0 für die Braunschweiger.
Direkt nach Wiederanpfiff ist es dann wieder Pretalien mit der nächsten Top-Chance für die Wiesbadener. Eine gute Flanke von rechts, die dann durchrutscht. Braunschweiger Verteidiger Ivanov patzt da ziemlich, will ihn klären, trifft den Ball jedoch nicht und somit geht der Ball quasi durch ihn durch. Und dort steht dann Pretalien und nimmt den Ball an und müsste ihn eigentlich noch einschieben. Jedoch reagiert Braunschweiger Torwart Hoffmann sehr gut, kommt raus, macht das Tor zu. Und so kann Pretalien eigentlich nur noch anschießen und macht es dann auch. Und ja, Hoffmann mit der nächsten guten Tat und hält Braunschweig die Führung weiterhin fest.
Auch in der 55. Minute Hoffmann wieder gute Ausstrahlung beim langen Freistoß von Häuser. Wo wirklich Dampf drauf war, lenkt er ihn ganz, ganz gekonnt und locker über die Latte. Es entwickelte sich alles in allem so ein bisschen eine andere Partie als in Durchgang 1 noch. Braunschweig bei weitem nicht mehr so aktiv, auch was das eigene Offensivspiel angeht. Und ja, Wiesbaden bemüht, aber nicht wirklich zwingend. Sicherlich auch, weil die Mittel und Wege irgendwo gefehlt haben und dementsprechend kühlt die ganze Partie ein Stück weit ab in den zweiten 45 Minuten.
Allerdings gab es nochmal die letzten 10 Minuten, also ab der 85. plus Nachspielzeit, wo es nochmal hitziger wurde. Natürlich Wiesbaden drückt nochmal, aber auch der kleine Funfact am Rande, dass Braunschweig ab der 85. dann auch in Unterzahl spielen musste und nicht, weil sie irgendwie eine rote Karte bekommen haben, sondern einfach, weil sie schon 5-mal gewechselt hatten zu dem Zeitpunkt und sich dann auch noch Rittmüller so verletzt hatte, dass er nicht weiterspielen konnte. Und dementsprechend Braunschweig noch 10 Minuten in Unterzahl. Sehr bitter das Ganze, aber umso ja, besser und spricht einfach für den Kampfgeist der Mannschaft, dass sie es dann auch ab der 85. Minute in Unterzahl diese Führung halt über die Zeit bringen, obwohl Wien noch mal eine wirklich gute Chance hatte.
Die beste Chance sicherlich für Lee, der eingewechselt wurde aus, ich würde sagen, knapp 25 Metern sicherlich, mit einem sehr, sehr guten Abschluss, der aber nur das Lattenkreuz trifft. Und auch im Anschluss gab es nochmal so ein, zwei Halbchancen für die Wiesbadener, aber entweder war Hoffmann zur Stelle oder, ja, sie haben es nicht geschafft, den Ball aufs Tor zu bringen. Und dementsprechend blieb es beim 1-0 für Braunschweig. Und somit steht fest, dass Braunschweig auch nächstes Jahr in der zweiten Liga dabei sein wird.
Auch bei denen, wie bei Kiel eben auch, muss man sagen, sie haben wirklich eine sehr gute Rückrunde gespielt. Wir hatten ja schon im letzten Podcast thematisiert, dass sie Anfang der Saison schon wie ein sicherer Absteiger aussahen, aber jetzt dann mit Neutrainer Daniel Scherning, der dann im Winter übernommen hatte, wirklich sehr, sehr viele Punkte geholt haben und sich jetzt es auch verdient haben, dass sie quasi schon einen Spieltag vor Schluss den Klassenerhalt sicher geschafft haben. für wen wird es immer dunkler da unten. Der direkte Abstieg ist noch drin, Relegation ist noch drin, aber der Nichtabstieg, also der direkte Nichtabstieg, sagt man das so?
Ich denke, das kann man so sagen, ja.
Der direkte Nichtabstieg ist auf jeden Fall für Wien Wiesbaden nicht mehr drin. Sie können nicht mehr 15. oder besser werden und müssen jetzt am letzten Spieltag alles reinwerfen, dass sie überhaupt die Relegation sichern und nicht direkt absteigen.
Also Wiesbaden muss weiter zittern. Ich möchte aber ganz kurz nochmal herausheben, Braunschweig mit Daniel Scherning, du hast gesagt, eine unfassbare Rückrunde. Ich hatte das Gefühl, nach der Hinrunde war man auf Augenhöhe mit Osnabrück, die im Endeffekt sich auch nicht aufgegeben haben, aber sang- und klanglos doch am Ende des Tages abgestiegen sind. Und wenn man auf die Rückrundentabelle guckt, Braunschweig auf Platz 7, also alles in allem wirklich sehr viel umgestellt mit Daniel Scherning und ein hochverdienter Klassenerhalt.
Machen wir weiter mit den 6 restlichen Partien des 33. Spieltags. Wir haben am Freitagabend noch die Partien Paderborn, Hamburg und Magdeburg gegen Fürth. Ich würde mal reinstarten mit Paderborn gegen Hamburg, denn der SC Paderborn zerstörte am Freitagabend alle restlichen Hamburger Aufstiegschancen. Gewann 1-0 gegen frühen Führung in der 7. Minute. Es ist Kostons, der das 1-0 besorgte. Und im Prinzip danach der HSV relativ harmlos, kam zu keinem Treffer mehr. Und am Ende besiegelte dieses 1-0 dann eben die, ja, man muss es jetzt so sagen, schwache Saison für den HSV. Wieder nichts mit dem Aufstieg. Es ist schon ein Spieltag vor Schluss klar. Selbst die Relegation ist nicht mehr machbar. Man ist jetzt eben mit 55 Punkten, 5 Punkte hinter Düsseldorf und kann die Fortuna so nicht mehr erreichen. Für Paderborn ging es eh nicht mehr um so viel vor dem Spiel, verbesserten sich mit dem Sieg nochmal auf Platz 7 und zeigten einfach, dass sie auch mit den besten Teams der Liga mithalten können.
Zur zweiten Partie am Freitagabend lässt sich, denke ich, nicht mehr allzu viel sagen. Klassische Nullnummer zwischen Magdeburg und Fürth. Für beide Teams ging nichts mehr nach oben und auch nicht mehr nach unten. Von daher würde ich direkt in den Samstag reinspringen und mit der Partie zwischen Hertha und Kaiserslautern weitermachen. Für Lautern ging es zu dem Zeitpunkt noch um den Kampf um den Klassenerhalt. Man verlor trotzdem mit 3-1 auswärts in Berlin. Tabakovic war es, der die Hertha in der 19. Minute per Elfmeter in Führung brachte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Marlon Ritter aber per Freistoßtor auf 1-1, was aber von Duziak in der 3. Minute der Nachspielzeit wiederum gekontert wurde, womit Hertha mit 2-1 in die Pause ging. Im Anschluss stellte Rehse noch per sehenswertem Treffer auf 3-1. Und dabei sollte es bleiben. Und Lautern ist trotzdem aufgrund der folgenden Ergebnisse des Spieltags gesichert und Hertha schafft es, ja, im letzten Heimspiel für Dardai dem Coach nochmal ein kleines Geschenk zu machen und die Saison mit einem Heimsieg zu beenden.
Ja, du hast schon angesprochen, Paul Dardai wurde dann bekannt, dass er ab der neuen Saison nicht mehr Hertha-Trainer ist. Ist, denke ich, auch eine ganz spannende Personalie, wer denn darauf folgen wird, weil auch Hertha bestimmtes Ziel haben wird, nächstes Jahr wieder oben anzugreifen und um den Aufstieg mitzuspielen. Und das ist jetzt jedenfalls klar, das wird ohne Paul Dardai passieren. Das letzte Spiel am Samstagmittag bestritt dann der 1. FC Nürnberg zu Hause gegen die SV Elversberg. Und auch hier lässt sich, glaube ich, festhalten, dass im Vorhinein es nicht mehr um allzu viel ging. Klar, Nürnberg hatte noch theoretisch den Abstieg im Hinterkopf, konnte noch rein rechnerisch absteigen, beseitigte aber mit dem 3-0-Sieg gegen Elversberg alle restlichen Zweifel, stellte noch vor der Pause durch Lohkämper auf 1-0, traf dann in der zweiten Halbzeit per Elfmeter zum 2-0 und am Ende war es Usun, der noch auf 3-0 stellte und somit den Klub auch rechnerisch aus den Abstiegssorgen befreite. Und für die SV Elversberg, die sowieso schon über ihren Mitteln performt diese Saison, ist es ja eine Niederlage, aber man ist im gesicherten Mittelfeld. Die wissen, dass sie eine sehr, sehr respektable Saison gespielt haben.
Machen wir weiter am Sonntag mit dem Duell zwischen Platz 1 und 18. St. Pauli macht, genau wie Kiel, den Aufstieg perfekt, fährt den 11. Heimsieg ein in der Partie gegen Osnabrück. Spieler des Spiels sicherlich Afolayan, der 2 Treffer selbst erzielte und den 3. vorbereitete. Osnabrück erzielt kurz vor Schluss nochmal den Ehrentreffer nach Eingriff des Videobeweises, stellt Kehl per Elfmeter auf 1-3 aus Osnabrücker Sicht und im Anschluss natürlich große Freude auf Seiten St. Paulis. Es ist geschafft. Ich denke, hier lässt sich das Gleiche sagen, wie wir es über Kiel gesagt haben vorhin. Die ganze Saison über weit oben gewesen, wenn nicht sogar ganz oben immer. Sehr überzeugende Leistung über die ganze Saison hinweg. Von daher auch hier definitiv ein super verdienter Aufsteiger aus Hamburg. Und auch die Fans waren im Anschluss nicht mehr zu halten. Es kam natürlich, möge man fast schon sagen, zum Platzsturm. Und ja, von daher von unserer Seite aus auch Glückwünsche nach St. Pauli. Verdienter Aufstieg. Und du beendest den Spieltag mit dem letzten Spiel vom Sonntag.
Genau, das letzte Spiel des Spieltags fand in Karlsruhe statt. Wenn man so will, Verfolgerduell, auch wenn es um nichts mehr ging, weil der Aufstieg ja schon geschlossene Sache der drei Teams da oben ist. Aber ja, Karlsruhe traf auf Hannover, der Fünfte traf auf den Sechsten. Am Ende gewann tatsächlich Hannover nochmal auswärts. Sie gingen früh in Führung durch Vogelsammer in der 20. Minute, kassierten allerdings noch vor der Pause den Ausgleich durch Nebel. Und am Ende ist es in der 65. Minute Marcel Halstenberg, der Routinier, der noch das 2:1 besorgt und damit Hannover zum Sieg verhilft und für einen positiveren Abschluss dieser Hannoveraner Saison sorgt, die sich sicherlich auch mehr als Platz 6 oder 5 vorher vorgestellt hatten, aber wahrscheinlich auch nächste Saison nochmal oben angreifen werden.
Dann lass uns doch nochmal auf die Gesamtsituation der Liga ein Stück weit eingehen. Ich glaube, man kann den 33. Spieltag ein Stück weit damit zusammenfassen, dass wir ja vom Spieltag der Entscheidungen sprechen könnten. Es ist sicherlich noch nicht alles durch, aber wir haben sowohl im Auf- als auch im Abstiegskampf einiges an Entscheidungen gesehen.
Ja, und das ist irgendwie das Verwunderliche. Ich meine, vor 2 Wochen saßen wir hier und haben überlegt, wie es weitergeht und auch einfach meinten, dass es noch sehr, sehr spannend wird. Und jetzt sitzen wir nach dem 33. Spieltag und stellen fest, okay, eigentlich ist das allermeist jetzt gegessen und am letzten Spieltag wird gar nicht mehr so viel entschieden. Gerade oben ist es eigentlich jetzt eindeutig. Wir haben St. Pauli auf 1 und Kiel auf 2, die beide schon jetzt sicher aufgestiegen sind. Klar geht es noch irgendwo um die Meisterschaft, aber letztendlich interessiert es dann auch keinen mehr, wer als Erster oder als Zweiter hochgeht. Deswegen nochmal natürlich Glückwünsche an die beiden. Ich glaube, da kann sich die Bundesliga auf was freuen. 2 coole Clubs, sehr spielstarke Teams und beide jetzt sicher aufgestiegen. Auf 3 haben wir auch schon thematisiert, die Fortuna aus Düsseldorf. Jetzt sicher Dritter und wird gespannt darauf gucken, wer jetzt in der nächsten Woche sich aus der Bundesliga rauskristallisiert, um in der Relegation gegen sie anzutreten. Und danach vielleicht noch einmal kurz thematisieren, dass es Hamburg jetzt wieder nicht geschafft hat, trotz des Derby-Siegs letzte Woche, wo ja nochmal so ein Funken Resthoffnung da war. Nach der Niederlage jetzt in Paderborn ist es vorbei und ich bin wirklich gespannt, wie die nächste Saison mit Steffen Baumgart das hinkriegen oder eben wieder nicht hinkriegen. Ich meine, wie vielte Zweitligasaison wird das jetzt nächstes Jahr? 7., 8. irgendwie sowas rum. Das ist schon echt hart.
Sicherlich zu viele, wenn man die Ansprüche des HSV sich anschaut. Ja, wir werden uns überraschen lassen müssen.
Und ich glaube, es ist jetzt nächste Saison tatsächlich die erste Saison, wo der andere Hamburger Club, also St. Pauli, ligenmäßig über dem HSV spielt. Also St. Pauli in der ersten, Hamburg in der zweiten. Das gab es so noch nie und ist vielleicht auch eine kleine Wachablösung innerhalb der Stadt.
Schmeckt dem HSV sicherlich nicht. Von daher werden sie nächstes Jahr wie immer wieder versuchen, den Aufstieg anzugreifen und wieder gleichzuziehen mit dem Konkurrenten aus der gleichen Stadt. Lass uns in den Abstiegskampf übergehen. Ich denke, das Tabellenmittelfeld können wir gekonnt überspringen, so kurz vor Saisonende. Gerettet haben sich an diesem Spieltag Nürnberg, Magdeburg, Eintracht Braunschweig und Kaiserslautern mit etwas Schützenhilfe endgültig und sind somit raus aus dem Abstiegskampf. Für Lautern lässt sich sicherlich sagen, dass man sich jetzt dann aufs Wesentliche konzentrieren kann und jetzt alles Richtung Pokalfinale gegen Leverkusen zeigt.
Haben sie eine Chance? Irgendeine? 2%? 3%?
Ich tendiere zu weniger, aber sag niemals nie. Und der Fußball hat schon die verrücktesten Geschichten geschrieben. Und von daher wäre es doch auch ja, ein Märchen, wenn Kaiserslautern es irgendwie schafft, Leverkusen, den Giganten, irgendwie in die Knie zu zwingen.
Und nächstes Jahr Euroleague spielen
würde. Ich denke, die Fans bieten den Rahmen auf jeden Fall. Und von daher, ich wäre dabei und hätte sehr, sehr viel Spaß daran, Kaiserslautern nächstes Jahr international zu sehen. Braunschweig haben wir angesprochen, überragende Rückrunde, völlig verdienter Klassenerhalt somit. Und ja, es bleibt spannend im Kampf um den Relegationsplatz. Wien-Wiesbaden steht auf Rang 16 momentan mit 32 Punkten. Hansa Rostock ein dahinter, ein Punkt weniger. Das wird sicherlich spannend nächste Woche. Rostock empfängt zu Hause Paderborn, Wiesbaden ebenfalls mit einem Heimspiel. Es kommt der Meister aus Hamburg.
Noch nicht sicher Meister.
Aber sicher aufgestiegen. Und von daher, wir haben ja vor 2 Wochen schon unsere Tipps abgegeben. Ich glaube, wir haben uns...
Sprech das nicht an. Ich habe gesagt, HSV wird Dritter. Das ist definitiv falsch jetzt.
Gut, da reden wir nicht drüber. Aber ich glaube, im Abstiegskampf lagen wir nicht so falsch. Ich meine, wir haben beide gesagt, dass Rostock auf 16 finisht und Wiesbaden direkt runtergeht.
Ja.
Und ich muss sagen, ich würde von dem Tipp auch nicht abweichen. Ich glaube, dass Rostock es schaffen wird, im Heimspiel nochmal alle Kräfte zu mobilisieren gegen Paderborn und es irgendwie schaffen wird zu gewinnen, weil ein Sieg ist notwendig, ein Unentschieden reicht nicht, dafür ist die Tordifferenz zu schlecht und ich sehe Wiesbaden trotz der brisanten Situation nicht gegen St. Pauli da irgendwas reißen und von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass sich da die Tabellensituation nochmal ändert am letzten Spieltag.
Gehe ich, denke ich, mit, weil ich glaube auch, dass St. Pauli jetzt hier nicht auf Halbmast spielen wird gegen Wiesbaden, sondern schon irgendwie Bock hat, Erster zu werden und sich ja das mit einem Sieg auch nicht mehr nehmen lassen würde dann. Und dementsprechend Wiesbaden hier, glaube ich, nicht 3 Punkte einfahren wird und Rostock, wie du auch sagst, in einem Heimspiel vielleicht gegen Paderborn, für die es ja dann wirklich um rein gar nichts mehr im Prinzip geht, nochmal alles mobilisiert und irgendwie es schaffen könnte, diese 3 Punkte zu holen. Da würde ich tatsächlich mitgehen. Also Rostock auf 16, Wiesbaden geht direkt runter und ja, dann müsste Rostock sich auf ein Relegationsduell einstellen gegen momentan Münster, aber auch Regensburg hat noch die Chance, auch das sicherlich spannende Partien. Dann, aber da werden wir uns nächste Woche überraschen lassen.
Wir werden schlauer sein in einer Woche und...
Und ja, nochmal Glückwunsch. Die Schalke haben sich ja, wie haben wir es ja auch schon thematisiert, aber sie haben sich jetzt tatsächlich ja auch gerettet und war ja schon unter der Woche klar, jetzt nochmal gewonnen. Platz 10, mehr ist zwar nicht mehr drin die Saison, aber wie du auch sagst, wir waren jetzt zweimal oder du warst zweimal da und ich ja auch einmal und ich glaube, es ist besser so, dass sie dabei bleiben und diese Arena und diese Stimmung und die Leute, die Fans dieser Liga erhalten bleiben und sie vielleicht ja nächstes Jahr dann auch hoffentlich wieder in Richtung Liga 1 schielen können.
Das hoffen wir alle und dann würde ich sagen, sind wir durch mit der 2. Folge Holding 2, der Zweitliga-Podcast.
Und dann hören wir uns gerne wieder nächste Woche, letzter Spieltag. Wir werden noch einmal einen Podcast aufnehmen und bis dahin, schöne Woche. Und ciao.
Macht's gut.
Das war Holding 2, der Zweitliga-Podcast mit Pavo Gundlach und Justus Mühlhausen. Audioproduktion Erik Baumgartner.
Denn?
Oh, ich muss einfach lachen.
Ich muss kurz lachen.
Hatte technisch eigentlich.
Ja, Mann, ich habe mich ein bisschen verrannt. Ja.